ob ihr es merken konntet, aber es ist eine ganz süße Gegenwart des Heiligen Geistes im Moment da. Ich würde euch ermutigen, noch einfach noch mal kurz die Augen zu schließen. Jeder von uns hat eine Not, die heute hier ist. Lass uns doch einen kurzen Moment nehmen, diese Not Gott hinzuhalten. Herr Jesus, hier sind wir. Du kennst unsere Not. Egal, ob das Krankheit ist, egal, ob das ein Beziehungsproblem ist oder einfach eine verstörende Nachricht, die wir bekommen haben. Ja, das wollen wir dir anvertrauen. Ja, nimm du diese Not. Begegne uns in dieser Not heute Morgen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirkst unter uns. Rühre die Herzen heute Morgen an. Und so spreche ich zu dieser Not im Namen Jesu Christi und ich befehle Not, hebe dich hinweg. Du musst gehen. Ja, in der Andreasgemeinde ist doch manches anders und im nächsten Moment wieder nicht. Was uns vereint, ist, dass wir heute Morgen feiern mit der Christenheit. Wir feiern mit der ganzen Christenheit zusammen, verbunden im Glauben, verbunden durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der unter uns wohnt, der uns verbindet. Das verbindet uns auch mit unserer evangelischen Kirche. Wir befinden uns gerade in der Fastenzeit. Und diese Fastenzeit steht dieses Jahr unter dem Motto 7 Wochen ohne sofort. Das hat mich neugierig gemacht. Was heißt das denn? Also 7 Wochen ohne sofort bedeutet ja nicht, wenn ich dann mal Zeit habe, sondern das ist ein Motto, was mich oder möglichst diese Wochen durchdringt. Wir haben gesagt in Andreasgemeinde, wir wollen nicht nur sofort machen, sondern wir wollen nicht nur ohne sofort machen, sondern wir wollen sagen, wir machen ohne sofort und mit was anderem, damit wir der Zeit noch einen Sinn geben. Aber ich habe noch mal weitergedacht, was würde das eigentlich heißen, ohne sofort? Wenn ich das jetzt machen würde, ohne sofort, was würdet ihr dann denken? Wenn ich sagen würde, ja, ich mach mal langsam heute, Predigt. Mal nicht alles sofort machen. So manche Aufgaben bewusst beiseite schieben. Predigt halten? Warum nicht mal 7 Wochen ohne? Weil so manches hier in der Gemeinde, das stresst mich auch. Ziemlich. Und eigentlich haben wir Zeit. Dafür ist die Fastenzeit ja da. Und jetzt könnten wir uns alle, also auch ich, mich hier so hinsetzen, die Füße hochlegen, wenn ich denn was hätte, mich ausstrecken. Oh, der Rücken knackt. Und kein Erfolgsdruck. Ich werde nicht beurteilt, was eine gute Predigt, schlechte Predigt. 7 Wochen ohne. Ohne Predigt. Ich schaue euch an, ihr schaut mich an. 20 Minuten lang. Irgendwann wird es langweilig, den da vorne anzugucken und dann beschäftigt mich man sich vielleicht mit sinnvollen Dingen. Aber das ist tatsächlich so. Ich möchte heute nicht predigen. Ich will vielleicht ein bisschen laut nachdenken und beten. Die eine Frage, die mir gekommen ist, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal unseren Alltag so richtig umkrempeln würden? Also richtig etwas tun, was wesentlich wäre. Und da meine ich jetzt nicht Geld verdienen mit, sondern die Dinge, die wir auf die lange Bank geschoben haben, wo wir schon lange sagen, müsste man mal machen. Und dann kommt man nie dazu. Also ich meine zum Beispiel unsere Beziehungen in Ordnung bringen. Die Beziehungen mit Freunden, mit Bekannten, Verwandten, ganz konkret mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit Eltern, Arbeitskollegen, Hauskreismitglieder, Nachbarn, unsere Vorgesetzten, unsere Angestellten, unsere Schützlinge, vielleicht auch die Beziehung zu mir selbst. Was würde passieren, wenn wir unsere Beziehungen in Ordnung bringen? Was würden die Leute, die das mitbekommen, wohl denken? Ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, erstens, sie würden uns beneiden darum, dass wir mit unserer Umwelt klarkommen, gut klarkommen, zurechtkommen. Und ich glaube, zweitens, sie würden sagen, also das mit dieser Gottspinnerei, ich habe es immer noch nicht kapiert, aber das ist mal ein Christ. Respekt. Erst diese Woche habe ich wieder was gehört übers Fasten. Da ging es um die Fastenzeit. Und es gibt so diese weit verbreitete Vorstellung, dass wenn man fastet, dann muss es einem richtig schlecht gehen. Verzicht, Askese, zerknirscht sein. Dann hat man fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn man das nicht erreicht. Wenn man sich vielleicht beim Fasten noch ganz in Ordnung fühlt. Aber ist das Fasten? Also in der Praxis ja, aber Fasten bedeutet nicht nur weniger von etwas zu tun. Fasten bedeutet doch weniger von etwas zu tun, um mehr von etwas anderem tun zu können. Fasten bedeutet weniger von etwas zu tun, vielleicht, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben habe, Zeit etwas zu tun, wofür ich sonst gar keine Zeit habe. Wenn wir uns also wirklich mal enthetzen würden, was könnten wir alles tun? Was könnten wir an Sinnvollem alles machen? Der Vorschlag, um den es heute geht, ist Vertrauen.
Wie kann ich vertrauen? Für mich ist das Schöne an Vertrauen eigentlich, dass man dieses Gefühl hat, nicht alleine auf der Welt rumzulaufen. Für die nahen Beziehungen meiner Freundschaften oder auch der romantischen Beziehungen ist Vertrauen die Grundlage. Dieser Schritt, jemandem vertrauen zu wollen, hat auch immer etwas damit zu tun, die eigene Angst zu überwinden. Man kann nicht einfach nur auf dieser Ebene von Oberflächlichkeit, Beziehung leben. Vertrauen entsteht so nicht. Man muss das Risiko eingehen, getroffen zu werden. Ich glaube, dass jeder von uns das schon mal erlebt hat, zutiefst enttäuscht gewesen zu sein. Dann wieder Vertrauen aufzubauen, ist mit das Schwerste, was man haben kann in menschlichen Beziehungen. Ich glaube, nur mit Vergebung hat man die Möglichkeit, wieder zu vertrauen. Ich bin ja auch gläubig, das heißt, ich weiß um dieses Prinzip der Vergebung. Aber für mich hat es Sinn gemacht, erstmal den Schmerz zu verarbeiten. Und Vergebung, wenn man halt ehrlich miteinander ist, kommt dann. Vertrauen in Gott bedeutet für mich eigentlich nicht das Wissen, dass er morgen meine ganzen Probleme löst oder dass ich den perfekten Job bekomme oder glücklich bin in der Liebe oder in der Freundschaft. Für mich bedeutet Vertrauen in Gott, diese Tiefe zuzulassen und durch die ganzen Scheißsituationen und die wundervollen großen Situationen mit Gott gemeinsam zu gehen. Vertrauen zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich vertraue, dass Gott es zutiefst gut mit mir meint.
Vertrauen ist eines der Kernthemen menschlicher Existenz. Spielt eigentlich in jeder unserer Beziehungen eine Rolle. Und wenn unsere Beziehungen kaputt sind, dann haben wir es doch oft mit einem Vertrauensproblem zu tun. Entweder ist mein Vertrauen zu einer Person gestört oder man vertraut mir nicht. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was ist Vertrauen eigentlich? Ich habe mal meine Gedanken gesammelt. Vertrauen bedeutet, auf jemanden bauen zu können, sicher zu sein, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Jemanden für zuverlässig halten und sich entsprechend verhalten. Das Gefühl und der feste Glaube, dass man einer Person persönliche Dinge und Gefühle ohne Risiko sagen kann und dass diese Person absolut verlässlich ist. Vertrauen ist ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit einer Person. Es ist eine subjektive Überzeugung von der Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Redlichkeit von Personen, Handlungen, Einsichten und Aussagen eines anderen. Vertrauen ist die Erwartung, nicht durch das Handeln anderer benachteiligt zu werden. Und als solches stellt es die unverzichtbare Grundlage jeder Kooperation dar. Als Gegenteil von Vertrauen gilt das Misstrauen. Misstrauen drückt sich in einer kritischen Skepsis aus gegenüber Personen, Aussagen und vermeintlichen Tatsachen. Das ist so was sehr Deutsches. Der kritische Geist der Aufklärung, der sich wirklich bis in unser tiefstes Privatleben einmischt. Misstrauen will alles selber nochmal überprüfen und erwartet stets etwas Negatives, ist auf das Negative vorbereitet, gefasst. Es ist so, als würde man sagen, ich will auf die Enttäuschung schon vorbereitet sein, um ja nicht enttäuscht zu werden. Aber ist Misstrauen wirklich das Gegenteil von Vertrauen? Ich glaube es nicht. Ich denke, das ist so ein Zwischending. Dann hat man das Vertrauen auf der einen Seite, etwas anderes auf der anderen Seite und dazwischen dieses Misstrauen. Das Misstrauen ist so unpersönlich. Vertrauen fordert etwas von mir. Misstrauen lehnt sich so ein bisschen zurück. Mal schauen. Ich erwarte ehrlich gesagt nichts. Ich setze auch nicht wirklich auf etwas. Was soll's? Vielleicht geht's gut, super, vielleicht nicht, dann bin ich gut drauf vorbereitet. Ich glaube, das Gegenteil von Vertrauen ist was anderes. Denn wenn dein Vertrauen oft genug verletzt wurde, macht sich eine lähmende Angst breit. Angst, beim nächsten Mal wieder über den Tisch gezogen zu werden. Angst vor der nächsten Verletzung. Angst, sich in eine Situation begeben zu können, wo man eventuell verletzt werden könnte. Angst, in eine Beziehung zu gehen, weil man ja schon von verletzt wurde. Ich habe noch ein biblisches Beispiel für Vertrauen mitgebracht. Aus dem Alten Testament, 1. Könige 17. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Ich finde das ganz lustig, weil im Folgenden werden wir sehen, dass diese Frau von diesem Befehl Gottes gar nichts weiß. Aber Elia setzt voraus, dass sie es weiß. Und dann lesen wir Folgendes. Er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, es zu holen, rief er ihr nach. Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Und ich merke, jetzt komme ich dann doch irgendwie ins Predigen. Ich finde diese Geschichte so beachtlich, weil der Frau begegnet ja ein fremder Mann. Vielleicht war irgendwie ersichtlich, dass das ein Mann Gottes war, vielleicht an der Kleidung oder so. Vielleicht kannte sie ihn auch vom Hörensagen irgendwie als den Propheten, aber sie kannten sich nicht. Und dieser Fremde kommt und er will jetzt von ihr Wasser bekommen. Das ist für uns jetzt erstmal eigenartig, aber so außergewöhnlich scheint es nicht zu sein, weil Jesus macht dasselbe am Brunnen mit der Frau. Und es ist durchaus gerade in dieser Zeit eine Sache der Höflichkeit, wenn Menschen von lang durch die Wüste womöglich noch reisen, dass man Gastfreundschaft zeigt. Und interessanterweise, die Frau protestiert ja gar nicht auf seine Bitte. Aber das Nächste, was Elia macht, diese Bitte, die er so ganz beiläufig anschließt, das ist schon aufdringlicher und fordert in diesem konkreten Fall wirklich alles. Denn es war gerade eine Hungersnot. Und nun kommt der Prophet zu ihr und erfordert ihre Existenzsicherung. Geld spielt hier keine Rolle. Wir wissen nicht, war die Witwe arm, war sie reich? Es spielte gar keine Rolle, weil es war eine Ressourcenknappheit. Es ging darum, habe ich was zu essen oder nicht. Es war egal, wie viel Geld du hattest. Entweder hast du Brot oder du bist tot. Reimt sich sogar. Und Elia sagt, gib mir davon. Nun muss die Frau eine Entscheidung treffen. Vertraut sie ihm, einem Wildfremden? Vertraut sie seinem Wort, dass sie dennoch versorgt sein würde? Gibt sie ihm davon? Oder gibt sie ihrer Angst nach? Also ich meine, sie wusste ja schon, was passieren würde. Das bisschen Mehl und Öl, was sie hatte, würde sie und ihren Sohn noch einmal satt machen und dann würden sie verhungern. Die Sicherheit, die das Brot gab, war nur Schein. Aber es war auch eine Garantie für einen weiteren Tag. Und wer wusste schon, ob die Hungersnot nicht doch früher vorbei ist, als man dachte. Vielleicht war das ein Tag genug. Diese ganzen Unbekannten kennen wir auch. Wäre es so gewesen? Eine schwierige Entscheidung für sie, aber sie entscheidet sich zu vertrauen. Und rückblickend, das finde ich so faszinierend, war ihr Vertrauen ihre Rettung. Denn wir lesen, die Hungersnot dauerte noch an, aber ihr Mehl und ihr Öl gingen nicht aus. Das war ein alttestamentliches Vermehrungswunder, gewirkt durch ihr Vertrauen. Und das bringt mich zu der Frage, wie entsteht Vertrauen? Vertrauen kann, wie bei der Witwe, so eine bewusste Willensentscheidung sein, wirklich auf dieser Bewusstseinsebene passiert. Aber Vertrauen kann auch eine Emotion sein oder irgendwie so eine emotionale Verfassung, in der wir automatisch anders handeln. Zum Beispiel, und das ist schwer, dieses Vertrauen zu definieren, dieses Emotionale. Ist es ein Zustand, in dem wir keine Angst verspüren? Indem wir uns sicher und geborgen wissen? Ist es ein Zustand, wo wir keinen Verfolgungswahn haben? Also ich merke, je mehr ich versuche zu greifen, die Emotion Vertrauen lässt sich für mich nur dadurch definieren, dass ich sage, es ist die Abwesenheit von negativen Gefühlen. Und wie entsteht das? Also es gibt Momente, in denen wir bewusste Entscheidungen treffen müssen, keine Frage, ob wir vertrauen wollen oder nicht. Dann stehen wir so dazwischen unseren Emotionen, ein Kampf der Emotionen, so, und dann müssen wir sagen, stopp, wir machen es jetzt so. Einfach, irgendwann ist Schluss, jetzt muss eine Entscheidung her, wir machen es so. Aber das meine ich gerade nicht. Sondern wie entsteht diese Emotion, das Vertrauen? Wie wächst Vertrauen? Und da liegt bereits der Schlüssel, es entsteht meistens nicht über Nacht, sondern es wächst. Und ich habe mal versucht, das irgendwie bildlich darzustellen. Es beginnt mit der Zeit. Ich muss Zeit aufbringen. Mir die Zeit nehmen, jemanden kennenzulernen. Das Gespräch zu suchen, mich auszutauschen über die verschiedensten Themen. Mein Invest ist die Zeit. Ich muss mich jemandem aussetzen, um Vertrauen wachsen kann. Wenn ich mich jemand zeitlich aussetze, damit ich kennenlernen kann, ins Gespräch kommen kann, dann mache ich Erfahrungen. Und ich hoffe, das sind gute Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen. Ich merke, passt das, was der sagt und das, was er tut, zusammen? Ist der integer? Ist er vertrauenswürdig? Und auch Vertrauenswürdigkeit muss wachsen, genauso wie Vertrauen. Passt das zusammen, das, was er sagt, ich kümmere mich um dich, kümmert er sich um mich? Mache ich eine schlechte Erfahrung oder eine gute? Mache ich eine gute Erfahrung, so bestärkt mich das in seinem Charakter, bestärkt mich das in meinem Bild über ihn, vielleicht muss ich mein Bild auch korrigieren zum Positiven. Ich beginne, diese gute Erfahrung zu machen. Man macht Dinge zusammen. Und diese gute Erfahrung sorgt in mir dafür, dass diese negativen Emotionen immer weniger werden. Bei einem geht das schneller, beim anderen geht das langsamer. Und dadurch wächst diese Emotion. Aber Vertrauen ist mehr als eine Emotion. Denn am Ende muss ich immer die Entscheidung treffen. Und ich sage ganz bewusst, nicht eine bewusste Entscheidung treffen, aber ich muss immer eine Entscheidung treffen. Als du heute Morgen aufgestanden bist, hast du die Entscheidung getroffen, trinke ich jetzt Orangensaft oder Wasser? Da hast du aber nicht drüber nachgedacht. Du hast einfach gesagt, heute ist der Orangensaft. Es war keine bewusste Entscheidung, eine unterbewusste Entscheidung. Und so ist es beim Vertrauen auch. Du musst immer eine Entscheidung treffen. Und die Frage, die du dir stellen musst, die Entscheidung, vor der du stehst, ist, lasse ich Vertrauen zu? Und lasse ich mich von dieser positiven Emotion lenken? Oder, obwohl ich eine positive Emotion habe, schalte ich meinen Verstand ein und bin ein bisschen misstrauisch, weil das gut Deutsch ist und ich will nicht enttäuscht werden. Wenn wir also 7 Wochen ohne sofort leben wollen, möchte ich gerne meinen Vorschlag vom Anfang wiederholen. Lasst uns unsere Beziehungen in Ordnung bringen. Wo wir Vertrauen zerstört haben, lasst uns danach streben, es wiederherzustellen. Wo wir misstrauisch sind oder sogar in Angst verharren, lasst uns versuchen zu vermeiden, von diesen Emotionen gefangen genommen zu werden. Und stattdessen auf Menschen zugehen. Dieses Invest tatsächlich vorzunehmen. Und das Gleiche gilt für unsere Gottesbeziehung. Lasst uns mit Gott ins Reine kommen. Und ihm vertrauen. Wenn du ihm nicht vertrauen kannst, emotional, dann beginne doch, dich ihm auszusetzen. Einfach mal zu hören. Erfahrungen zu machen. Stimmt das, was er da sagt, mit dem, was ich erlebe, überein? Jesus ist genau aus dem Grund auf die Welt gekommen, um dich und mich zu einer Beziehung mit ihm einzuladen. Um uns, die wir als Menschen chronisch dazu neigen, unser eigenes Ding zu machen, die wir chronisch dazu neigen, das Vertrauen Gottes zu verletzen, trotzdem zu einer Beziehung mit ihm einzuladen. Wenn du merkst, dass du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, innerlich mit mir mitzubeten Herr Jesus Christus, ich merke, dass du an meinem Herz ziehst und ich möchte dir so gern vertrauen. Bitte vergib mir, wo ich Schuld auf mich geladen habe, indem ich mein eigenes Ding gemacht habe und dich dabei verletzt. Das tut mir leid. Ich möchte dich gerne kennenlernen und dir mein ganzes Leben anvertrauen. Bitte hilf mir, immer besser vertrauen zu können. Und ich bete auch jetzt für jede Beziehung, die Heilung benötigt. Jede Ehe, jede Beziehung zu unseren Kindern, Enkeln, Freunden, Menschen, die wir sogar als Feinde betrachten würden. Ja, du bist ein Gott der Versöhnung. Und ich möchte dich bitten, dass du jegliche gebrochene Beziehung anrührst und heilst. Herr, wo wir aktiv werden müssen, schenk uns eine neue Hoffnung. Schenk uns eine Motivation. Schenk uns die richtigen Worte. Und Herr, ich möchte dich bitten um Gunst. Schenk uns Gunst bei den Menschen, auf die wir zugehen müssen. Erweiche ihre Herzen und lass du Versöhnung möglich werden, wo es im Natürlichen bislang gar nicht möglich war. Herr, tu ein Wunder. Wenn du merkst, dass es für dich diese Woche dran ist, auf jemanden zuzugehen, dein Teil zu tun, um eine Beziehung zu heilen, möchte ich dich dazu ermutigen, es wirklich zu tun. Wie Petrus, den Jesus aufs Wasser rief. Petrus sagte, als er im Boot stand, wenn du es bist, Herr, dann rufe mich. Und Jesus sagte, komm. Ja, das war ein Wunder. Petrus versuchte, was allen unmöglich schien. Vielleicht hast du es auch schon so oft versucht und sagst, hier müsste ein Wunder geschehen. Aber wir haben um ein Wunder gebetet. Daher möchte ich dich ermutigen, wage doch nochmal den Schritt aufs Wasser. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Wasser dich nicht trägt. Aber Jesus ist da, um dich rauszuziehen. Und auch wir als Gemeinde sind da, um dich rauszuziehen, wenn du es brauchst. Herr, so bitten wir dich ganz konkret um ein Wunder in unseren Beziehungen. Herr, die Türen, die bislang verschlossen waren, Herr, öffne sie. Erobere du die Herzen der Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Herr, damit eine Offenheit entsteht, damit Versöhnung geschehen kann. Behüte uns diese Woche. Geh jeden Schritt mit uns und hilf uns zu vertrauen. Dir und anderen Menschen.